Fuppes und Rap mit Sebastian Schorre. Viel Spaß.
Fuppes und Rap im April und ich freue mich sehr, dass wir mit dem Booker der Herzen sprechen können. Kai von der Tape-Fabrik, grüß dich, hi.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast und dass du Bock hast, mit uns ein bisschen zu sprechen über Oldschool-Rap, über Newschool-Rap, über das, was dazwischen steht und vor allem, wie man daraus ein Festival baut, ohne dass man jetzt allen anderen Leuten, die daran mitarbeiten an der Tape-Fabrik, sagen, dass du schon auch ein kleines Herzstück dessen bist, dass die Tape-Fabrik so ist, wie sie ist?
Boah, das ist, das kommt immer so drauf an, wie mein Humbleness gerade so ist. Heute ist er relativ hoch, deswegen würde ich sagen, also Booking ist natürlich ein elementarer Teil eines Festivals, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ich bin oder mein Team, ich arbeite auch nicht allein, sind das Herzstück, da gehört ganz, ganz viel mehr dazu. Auch wenn wir natürlich nach außen hin das Festival irgendwie wahrscheinlich mit am stärksten prägen, ja.
Das wirkt, finde ich, auch so, wenn man sich die Website von der Tape-Fabrik anguckt, die Insta-Pages und so weiter, alles das, was ihr so promomäßig macht, dann finde ich, hat das ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal und das muss man ja auch alles erstmal erarbeiten. Ne? Ein Alleinstellungsmerkmal hat man, da spreche ich jetzt auch mit dem Marketingmann Kai, ja auch nicht einfach so, sondern da geht's ja um den USP und alles, was man so im ekelhaften Marketing-Sprech so verwenden kann. Das kommt ja nicht von alleine. Wenn du jetzt jemanden, der neu nach Deutschland, neu zur Tape-Fabrik kommt, erklären müsstest, was ist eigentlich die Tape-Fabrik? Wie würdest du das so in zwei, drei Sätzen erklären?
Ich würde der Person sagen, dass es wahrscheinlich das familiärste Deutschrap-Festival ist, das es in Deutschland aktuell gibt und einen ganz, ganz großen Schwerpunkt auf den deutschsprachigen Untergrund hat. Das heißt, man findet auf diesem Festival alles, was man auf Mainstream-Festivals eher nicht findet und da deutlich unterrepräsentiert ist. Das sind nicht nur so Soundästhetiken, ob das jetzt irgendwie Boom Bap ist oder New Wave, sondern da geht es dann auch einfach um die Größe der Artists. Ne? Also unsere Artists sind in der Regel nicht alle, welche, die ein ganz klares Bild von ihrem Sound haben, einen ganz, ganz deutlichen und starken Wertekompass in dem, was sie tun haben und nicht zwingend immer die mit der größten Reichweite, sondern die für uns die beste Kunst machen.
Das finde ich ganz beeindruckend, dass ihr, finde ich, immer einen ganz guten Spagat hinbekommt und daraus jetzt kein Oldschool Ü40-Festival macht. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war ganz am Anfang, als die Tape-Fabrik hochgezogen worden ist, als Festival noch ein bisschen anders. Kannst du einmal so diese Entwicklung skizzieren? Habe ich recht damit, wenn ich meine, dass es früher wirklich einen deutlichen Fokus auf diesen Oldschool-Rap-Bereich gab, dass Boom Bap vielleicht sogar da auch ein bisschen überrepräsentiert war und vielleicht kannst du auch erklären, warum es diesen Wandel deiner Meinung nach gegeben hat.
Ja, also tatsächlich ist das eine Sache, die ich in letzter Zeit häufig besprechen muss. Und es gibt ja durchaus deutliche Stimmen, auch von Artists, die genau dieses Märchen verbreiten. Falls die Person das gerade hört, weiß sie, wer gemeint ist. Tatsächlich ist es so, dass die Tape-Fabrik hatte immer einen Untergrundfokus. Und ich glaube, als wir angefangen haben, so um 2012 rum, war deutschsprachiger Rap-Untergrund einfach ein anderer als heute. Ne? Also genau wie sich Rap irgendwie oder Hip-Hop vielleicht sogar als Gesamtkultur die letzten 10, 12, 14 Jahre krass verändert hat. Und genau genommen hat Hip-Hop das ja schon immer getan. Sind wir heute einfach an einem anderen Punkt als vor 12 Jahren. Und wo damals irgendwie noch die Größen im Rap irgendwo zwischen Kollega und Casper und Crow waren, also einige von denen sind es heute noch, andere sind irgendwie so gut wie verschwunden, gab es eben damals so einen Gegenentwurf in puncto Soundästhetik, der sehr, sehr klassisch war, sehr Boom-Bap-lastig, deswegen war das bei uns stark repräsentiert. Und heute gibt es das immer noch, aber es gibt eben auch andere Strömungen. New Wave zum Beispiel ist ein ganz großes Thema. Es ist einfach eine ganz, ganz andere Soundästhetik. UK Garage nimmt immer mehr Einzug in deutschen Hip-Hop. Auch da passiert gerade eine ganze Menge. Also Bei uns ging es, glaube ich, vorrangig nie um die Soundästhetik, auch wenn die natürlich früher klar eine andere war, als diesen Spirit und einfach das Verständnis von Kunst und einen Gegenentwurf anzubieten zu dem, was man eben im Mainstream so erleben und hören kann.
Ich finde die Entwicklung wirklich, wirklich spannend. Das hatte ich gerade, glaube ich, auch schon erwähnt, dass ich wirklich finde, dass ihr den Spagat echt gut hinbekommt zwischen wirklich den Oldschoolern, die wahrscheinlich seit 2012 zu euch laufen und immer noch ihre Artists finden, bis hin zu Leuten, die vielleicht ein bisschen jünger sind, eine ähnliche Soundästhetik anbieten aus dem Oldschool-Bereich, bis hin zu, weiß ich nicht, das, was Pimpf zum Beispiel macht, der ja hier auch mal zu Gast war, das hat ja mit Oldschool-Rap im klassischen Sinne nicht mehr viel zu tun, ne? Also da werden Leute, die auf 90 BPM und Kopfnicker-Sachen stehen, sagen, der kann ganz gut rappen, aber meine Soundästhetik ist es nicht. Trotzdem oder genau deswegen findet Pimpf ja zum Beispiel auch bei euch statt. Also jetzt am Freitag habe ich gesehen, gibt es ja vor dem eigentlichen Festival so, noch so eine Art Warm-up, wo dann die Pimpf All-Stars unterwegs sind. Das ist ja eine sehr interessante Supergroup, die da so zusammenkommt aus allen Leuten, die so dieser Soundästhetik frönen, die Pimpf, glaube ich, gerade macht. Wie wichtig sind so Konzepte dahinter? Also, wir haben jetzt über Oldschool und über Soundästhetik und New School, aber irgendwie geht es ja auch darum, sich ein sauberes Konzept zu bauen für einen Freitag, für einen Samstag, für einen Sonntag, das irgendwie alle abholt. Wenn du buchst, denkst du schon in diesen Karteikarten, Schubladen, ähnlichen Konstellationen oder holst du erstmal zusammen und sortierst danach so Drag-and-Drop-mäßig zueinander?
Nee, Konzepte sind super wichtig, und auch von Anfang an tatsächlich. Der Freitag, den wir jetzt dieses Jahr haben, der ist wahrscheinlich eins der plakativsten Konzepte, die wir irgendwie dieses Jahr haben. Aber auch letztes Jahr, der Freitag hatte ein klares Konzept, ne? Als wir mit Crackpack und Fico Praslewitsch zusammengearbeitet haben, die auch dieses Jahr wieder da sind. Also wir überlegen uns vorher schon recht intensiv, welche, wir nennen das intern immer so Specials, also welche Specials kann man irgendwie auf die Bühne stellen, die andere Festivals vielleicht so nicht connecten können, weil sie eben dieses Problematik der Reichweite haben oder vielleicht auch die Dots einfach nicht connecten können, weil es nicht ihre Bubble ist. Und da ist auf jeden Fall richtig, richtig viel Kopfzerbrechen, auch wenn man sich so die letzten Lineups anschaut, dann wird der geneigte Zuschauer, die geneigte Zuschauerin feststellen, dass wir auch nicht nur innerhalb von irgendwelchen Showcases und einzelnen Shows und Slots bei uns auf dem Festival diese Konzepte haben, sondern auch übergreifend. Also wir buchen auch Leute, die einfach Anknüpfungspunkte oder Artists, die Anknüpfungspunkte haben zu anderen Artists auf unserem Festival. Und dann hast du einfach so eine richtig, also A, erstmal ist es richtig schön für die Atmosphäre, weil es super familiär ist, jeder kennt jeden und man mag sich untereinander und wir haben nicht so dieses Silo-Verhalten, ne, dass Crew A steht irgendwie rechts in der Ecke und Crew B ist links in der Ecke, das gibt es bei uns gar nicht im Backstage, gibt es bei uns auch nicht im Zuschauer im Raum. Plus, du hast natürlich einfach diese Synergien, die Artists auf einmal erzeugen können, indem sie sich gegenseitig in ihren Sets unterstützen und dann steht auf einmal ein Heliocopter bei Retrogott mit auf der Bühne oder Lackmann ist zum Beispiel auch immer so ein schönes Beispiel gewesen in den letzten Jahren. Ne? Also Wahnsinn, wie viele Songs er einfach außerhalb seiner eigenen Shows bei uns immer gespielt hat. Und genau solche Themen überlegen wir uns natürlich vorher. Auf der anderen Seite verpflichten wir die Artists jetzt auch nicht und sagen, hey, Lackmann, wenn du bei uns bist, dann möchten wir bitte, dass du bei diesen 10 Shows mitspielst. Aber wir versuchen uns natürlich die Möglichkeit zu erhalten. Bis jetzt wird es ganz, ganz gut angenommen. Und ja, also long story short, ja, wir denken sehr krass in Konzepten und versuchen da einfach ja am Ende Punkte zu verbinden und da irgendwie so eine Synergie zu erzeugen. Und das klappt häufig ganz gut.
Ich bin ja kein Teil jetzt von eurer Crew, deswegen kann ich von außen beurteilen, dass man das sieht. Also man sieht diese Konzeptideen, die dahinter stecken. Ich finde das alles sehr, sehr rund designt. Ich bin ja auch ein bisschen im Marketing unterwegs, deswegen mag ich das vielleicht auch ein bisschen bewerten können, dass da ja auch von außen man eindeutig erkennt, dass ihr euch da viele Gedanken drüber macht. Wenn man das so macht und das Konzept von der Tapefabrik ist ja kein kommerzielles in dem Sinne, als dass ihr jetzt alle mit Schubkarren von Geld aus diesem, aus dem Schlachthof rausfahrt, sondern es ist ja
True.
ziemlich viel Und jetzt benutze ich mal diesen Oldschool-Begriff. Da ist ja ziemlich viel Liebe zum Spiel mit da drin. Wo kommt die bei dir her? Warum ist da so viel Liebe für Hip-Hop, Kai?
Gute Frage, die ich mir ehrlicherweise selbst noch nicht so richtig gestellt habe. Ja, wahrscheinlich liegt es irgendwo in der Jugend, ne? Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass gerade so als Jugendlicher oder auch als Jugendliche hat man ja so dieses Thema Selbstfindung und ich bin halt auf dem Dorf aufgewachsen und weiß ich nicht, hatte vielleicht auch schon immer das Bedürfnis, mich irgendwie ein Stück weit auch abgrenzen zu wollen. Und für viele in meinem Freundeskreis war das eben damals der sehr harte Metal. Und für mich war das dann der sehr harte Hip-Hop, so als Jugendlicher. Und irgendwie hat diese Ästhetik hat mir krass getaugt. Und ja, irgendwie hat mir das auch so eine bestimmte Stärke gegeben damals. Und wahrscheinlich ist, also klar, und dann über die Jahre, man ist dann immer tiefer eingetaucht. Ich bin 2009 dann zum Veranstalter geworden. Habe meine ersten Konzerte veranstaltet damals in meiner Heimatstadt und ja, so ist man irgendwie immer tiefer reingerutscht und wahrscheinlich hatte ich am Anfang noch das Gefühl, dass ich irgendwie Hip-Hop was zurückgeben muss, so für die Unterstützung, die es in meiner Jugendzeit geleistet hat, für mich persönlich und irgendwie auch den Selbstwert, den ich durch Hip-Hop irgendwie nochmal stärker für mich gefunden habe und auch Identität und Identifikation und all diese Dinge. Und ja, jetzt letztlich ist es jetzt die Community, um ehrlich zu sein. Ne? Also war es auch vorher schon, aber spätestens dann so mit dem Einstieg bei der Tape-Fabrik, die Artists, auch die ZuschauerInnen, die wirklich schon, die ich teilweise seit 12 Jahren kenne, auch die Leute, mit denen wir da zusammenarbeiten, ne? Also seien es die Leute vom Schlachthof Wiesbaden, wo teilweise wirklich extrem krasse Freundschaften gewachsen sind. Leute, die man irgendwie über Ländergrenzen hinweg noch verfolgt und mit denen man in Kontakt ist, auch innerhalb unserer Crew, da sind so viele krasse Freundschaften entstanden und gewachsen. Und das ist einfach genau das. Das ist für mich mein Hip-Hop. So, also diese Leute, die ich da kennenlernen durfte auf dem Weg und mit denen ich zusammenarbeiten kann und für die und für die Community mache ich das. Ansonsten ich mache das nicht für die Industrie, ich mache das nicht, um Geld zu verdienen. Ich habe einen Job, der mich bezahlt. Ich bin darauf nicht angewiesen. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich die sehr lange Antwort auf deine doch recht kurze Frage. Ja.
Aber wenn man nach dem Warum fragt, dann ist die Antwort ja oft einfach auch sehr lang, weil der Weg einfacher, ein bisschen Leben hat man ja angehäuft über die letzten Jahrzehnte, dann ja auch ein langer ist. Und ich glaube, so Entscheidungen wie ein Festival in der Art so zu buchen, wie ihr das macht und so zu organisieren, wie ihr das macht, da beinhaltet es automatisch eine gewisse Liebe für zu haben. Und es ist ja mal interessant zu wissen, bei jeder Person eigentlich, egal ob sie bucht oder organisiert oder hilft, wo kommt das eigentlich her? Es ist so viel Zeit, die da reingesteckt werden muss. Es ist so viel intensive Gespräche, manchmal wahrscheinlich auch Gespräche über Sachen wie Geld, wo man vielleicht selber sagt, ich mache es hier auch für Umme, warum feilschst du hier um jede 10 € gefühlt, die du für einen Auftritt bekommst, wo man die Artists natürlich auch vernünftig bezahlen möchte, das ist ja natürlich auch klar.
Da muss ich ganz kurz einhaken, weil das ist ein Punkt und das ist eine Diskussion, die man führen könnte oder wahrscheinlich auch viele Festivals führen müssten. Aber ich muss fairerweise sagen, Gagenverhandlungen gehen bei uns relativ leicht von der Hand. Und da muss ich halt auch einfach nochmal Props und Kudos an alle Agenturen und alle Artists rausgeben, mit denen wir arbeiten, weil die schon verstehen, was wir da tun und was unsere Werte sind und diese Werte eben auch mittragen. Ne? Und klar gibt es irgendwie immer wieder Artists, und wenn du deine ersten 3, 4 Charterfolge hast, also ja, Butter bei die Fische, also jemand wie Haftbefehl, der mal bei uns gespielt hat, ja, dem muss ich jetzt nicht erklären, hey, wir machen das alle ehrenamtlich und deswegen spiel mal bitte für einen Tausender. Wird Baba Haft halt nicht machen, der muss seinen Hack machen, ist okay. Aber selbst an der Front war es halt dann einfach so, dass da gewisse Einschnitte in Kauf genommen wurden. Ne? Und das ist uns absolut bewusst, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und das, was wir da anbieten, zu dem Preis, was wir anbieten, mit der Vielzahl von echt geilen Artists, das ist nur möglich, weil sich da alle die Hand reichen. So. Und diese Gagendiskussion von wegen, ne, also boah, kannst du hier nicht nochmal 100 Euro, haben wir total selten. Haben wir total selten. Das ist so transparent und offen und auf so einer kollegialen, coolen Basis, betrifft uns in der Realität quasi gar nicht.
Um den Ringschluss zu machen, glaubst du, das liegt auch an eurem Look and Feel? Also, dass es so ist, wie es ist? Du hast gesagt, du musst Haftbefehl nicht erklären, dass man es für die Liebe zum Spiel macht, aber vielleicht zieht das bei Lackmann eher.
Ja, das auf jeden Fall, klar. Aber da sind wir wieder beim Anfangspunkt. Ne? Das hat auch ein bisschen was mit Standing zu tun, glaube ich. Klar, dass irgendwie Artists, die Charterfolge haben, ne, oder irgendwie auch auf großen internationalen Bühnen spielen, Haftbefehl hat er jetzt auch gezeigt. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so an dem Beispiel hänge. Gibt auch andere tolle Artists, die bei uns gespielt haben. Wir können auch über OG Kimo sprechen zum Beispiel, ja. Die halt auch international im Dachbereich spielen und das hängt sicherlich irgendwie auch mit dem zusammen, wie wir auftreten und wie wir arbeiten. Und es gibt immer Artists, die dem wahrscheinlich noch ein Stück näher sind, weil sie vielleicht diesen exponentiellen Erfolg entweder schon hinter sich hatten. Ja, das, also bei Lackmann beispielsweise, der hatte seine Golden Era einfach, ne, mit Kreuzfeldt und Jakob und dann auch mit dem Witten Untouchable Projekt, der weiß, wie sich Erfolg anfühlt und der hat aber vielleicht inzwischen dazu schon auch eine gewisse Distanz gewonnen, so also persönlich, und kann irgendwie abstrahieren und versteht, dass das ein cooles Projekt ist. Am Ende, klar, was bei uns einfach zählt, und ich glaube, das ist das, was sich durchsetzt und ankommt, ist einfach dieses familiäre und dieses Gefühl von. Fühlt sich bei uns halt ein bisschen an wie so eine Jam, und das ist ein Gefühl, was wahrscheinlich dann viele jüngere Leute gar nicht mehr kennen, weil es das in diesen Formen nur noch selten gibt, aber einfach dieses Zusammenkommen, ne? Und es gibt keine klassische Barriere zwischen da passiert was auf der Bühne und der Rest passiert im Zuschauerraum, sondern es ist einfach so ein sich durchmengen und irgendwie Hip-Hop in, das klingt schon wieder so wie Hip-Hop-Papa, so ein bisschen Hip-Hop-Großvater-mäßig, aber es ist so dieses Hip-Hop-Gefühl einfach, und dafür stehen wir halt auch, ne? Verschiedene Kulturen, verschiedene Mindsets, und klar, das kommt bei den Artists auch an und kommt bei uns auch nicht selten vor, dass die Artists irgendwie dann selbst im Zuschauerraum stehen, Zuschauerinnenraum stehen und sich die Shows von anderen Artists anschauen, weil man da einfach intrinsisches Interesse dran hat, Teil dieser Kultur zu sein und dieser Community. Und das kann natürlich auch für jemanden interessant sein, der vielleicht schon einen Charterfolg hatte, ne? Weil er einfach dieses Gefühl von, ich bin da mit meiner Crew und ich bin da mit meinen Leuten vielleicht auch vermisst, ne? Weil das in einem Major Game, wenn ich dann in einem 360-Grad-Deal stecke bei einem Major Label und diesen Job halt dann wirklich mache, um Geld zu verdienen, vielleicht an vielen Punkten auch ein bisschen hinten anstehen muss, damit ich eben mein Gehalt, meinen Lohn sichern kann.
Für die Chronistenpflicht, 6.6., 7.6. und 8.6. findet die Tapefabrik in diesem Jahr statt. Es gibt Karten noch immer. Das heißt, ihr könnt gerne auch auf die Website der Tapefabrik und euch dort Karten sichern. Wenn ihr wissen wollt, welche Artists am Start sind, da gibt es eine schöne Übersicht direkt auf der Startseite, wo ihr schauen könnt, ob euer Künstler, eure Künstlerin mit dabei ist. Gehen wir mal ganz kurz einmal durch. Also Haftbefehl kommt nicht, haben wir schon mal festgehalten. OG Kimo ist dieses Jahr auch nicht dabei. Wäre das jemand, der nochmal, hältst du den für realistisch für 2025?
Hey, also wenn Kimo Bock hat, bei uns zu spielen, dann spielt er bei uns. Er war ja jetzt vorletztes Jahr bei uns als Secret Act. Und ja, Kimo, Frankie, das sind alles hochgradig professionelle, coole Leute. Es hat mega Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Und wenn die Bock haben, jederzeit. Wir haben ja dieses Jahr auch noch einen Secret Act ausstehen. Den ich hier jetzt natürlich nicht exposen werde. Ah, kommt drauf an. Wann strahlen wir aus? Wahrscheinlich zeitnah. Nee, dann werde ich ihn nicht exposen.
Sonntag.
Ja, okay. Nee, dann kann ich das hier nicht droppen. Aber ja, mal schauen, was passiert. Ich weiß
Wir
es.
wissen es nicht. Wir lassen es natürlich jetzt
Wir wissen es
absolut im
nicht.
Ungewissen und vielleicht ist er es. Ich habe es jetzt einfach behauptet, dass er nicht da ist, weil er steht ja nicht auf dem Line-up. Das heißt, es wird keiner wissen, außer der Booker der Herzen, außer Kai. Aber wir gehen mal ganz kurz durch, wer hier mit am Start ist. Wie gesagt, alle Mentions hier sind absolut zufällig gerade. Und da möchte ich noch mal ganz kurz einmal herausheben, dass ihr echt viele verschiedene Artists mit dabei habt. Melbeats ist da, Morlock ist da, Rocco Weißensee ist da, Schacke ist da, DP ist da, was ich sehr cool finde persönlich. Das ist jetzt der Samstag hier. Ich gehe gerade mal parallel durch. Das sind natürlich alles so Künstler, die, finde ich, verschiedene Bereiche abdecken können. Ein Chaka macht es etwas anders als ein Morlock, auch wenn sie zusammen kollaboriert haben. DP macht es nochmal ein bisschen anders. Gibt Flinter Artists, die ihr mit am Start habt, gibt Writers Corner und so weiter. Das heißt, Thema Kultur wird abgedeckt, sagen wir es mal so, im Allgemeinen. Also egal, ob du wer du bist, Hauptsache du kannst dich mit dem Ganzen so ein bisschen arrangieren. Worauf ich hinaus wollte, dieses wie gebucht wird, ist euch ja einfach super wichtig und nicht nur, dass die Artists am Start sein müssen und gute Show abliefern müssen, sondern eben auch, wie sie zu manchen Dingen stehen und im Vorgespräch habe ich es dir schon gesagt, die letzte Folge war mit Franz Pögler, da haben wir über rechte Strukturen im Deutschrap gesprochen, was ganz spannend ist und was, denke ich mal, in den letzten 10, 20 Jahren immer mal wieder unregelmäßig Thema war, sei es Verschwörungsmythen, sei es antisemitische Sachen und so weiter. Ohne jetzt zu tief da reinzugehen, weil ich glaube, das passt auch nicht so ganz hier rein, aber das Wie ist ja super wichtig bei euch. Kannst du das einmal umreißen, wer bei euch spielt und wer bei euch eher nicht spielt?
Also die ganz kurze Form wäre, dass generell Arschlöcher bei uns nicht spielen.
Gutes Statement,
Völlig
ja.
genderunabhängig. Ja. Zumindest bemühen wir uns darum. Das ist uns auch historisch betrachtet leider nicht immer gelungen, weil manche Menschen auch wie gute Menschen wirken und sich dann erst im Nachhinein als Arschlöcher herausstellen. Ja, also wir versuchen einfach, wir sind ein Festival. Und das machen wir in ganz enger Kooperation mit dem Schlachthof Wiesbaden, das ich schon seit jeher auf die Fahne geschrieben habe, dass wir ohne Diskriminierung auskommen wollen. Und das geht in jede Richtung. Und das funktioniert in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich gut. Uns ist auch bewusst, dass gerade so sprachlich im Rap ist das einfach ein Prozess, ne? Gibt halt einfach Artists, die das sehr schnell, sehr sauber umgesetzt haben. Shoutouts an Retrogott beispielsweise, der, ich glaube, wer seine alten Alben kennt und weiß, was er jetzt macht, da sehr akribisch drauf achtet. Oder auch ein Pimpf, der, ich glaube, ich schon, also na gut, ich will jetzt VGT, weiß ich nicht, was da passiert ist, das war nicht so ganz meine Ära.
Da war aber auch einiges, was er
Aber
heute so nicht mehr rappen würde, da bin ich zu 1000%
ja.
sicher.
Ja, genau, aber er würde es nicht mehr rappen. Also er hat es auch umgesetzt. Aber es gibt auch Artists, bei denen Dinge einfach noch sprachlich kritisch sind. Ne? Und da versucht man natürlich auch hinzuschauen. Aber man kann es eben auch nicht, also man kann es eben in sprachlich, man kann es ausschließen, das wissen wir. Ich glaube, wenn man sich ausschließlich darauf berufen würde, Artists zu buchen, die sprachlich völlig sauber mit Rap umgehen, dann wäre so ein Festival im Umfang sehr kurz. Deswegen versuchen wir da auch ein bisschen auf Kommunikation zu setzen und klarzumachen, das ist übrigens auch Bestandteil unserer Verträge, dass KünstlerInnen sich verpflichten, unsere Werte mitzutragen, die da auch sehr, sehr klar definiert sind. Und wir behalten uns auch das Recht vor, so ein Mic einfach runterzuregeln, falls das über einen längeren Zeitraum nicht funktionieren sollte. Aber das hatten wir bislang noch nicht. Ne? Und schmaler Grat, Kunst und Ausdrucksformen nicht zu beschneiden und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass irgendwie Texte ein guter Moment für alle sein können. Das ist uns klar. Da sind wir auch noch nicht am Ende angekommen. Ist ein Prozess. Wir sprechen mit den Artists. Und gleichzeitig glauben wir halt auch, dass es durchaus Artists gibt, bei denen es sich lohnt, sie nicht von der Diskussion auszuschließen, sondern sie eher mitzunehmen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die definitiv von vornherein ausgeschlossen sind. So, und die werden es auch immer bleiben. Oder die ausgeschlossen wurden und auch keinen Fuß mehr durch unsere Tür kriegen, weil sie sich einfach entsprechend dann positioniert haben. Selbst schuld, aber das ist in unseren Augen ist das nicht Hip-Hop. Und so alle da draußen, die da ein anderes Bild von haben und sagen, boah, hier Gender-Wahnsinn und man muss doch Dinge sagen dürfen. Nee, man muss Dinge nicht sagen dürfen. Und da kann man dann auch einfach mal geschlissen die Backen halten. Die eigene Freiheit hört da auf, wo die der anderen anfängt. Und wenn ich kein anderes künstlerisches Mittel finde, als auf Minderheiten rumzuhacken oder mich lustig zu machen über Disablements oder was auch immer, dann sorry, hast du Hip-Hop nicht verstanden. Punkt aus.
Wer sich für die ausformulierten Werte von der Tapefabrik interessiert, da habt ihr ja auch einen eigenen Reiter für auf der Homepage. Unter Values steht es, glaube ich, ganz gut. Auch für das Publikum, ne? Also auch für die Leute, die im Publikum unterwegs sind, gibt es ja auch ein paar Werte, die da einfach geteilt werden sollen. Wir haben jetzt viel über die KünstlerInnen gesprochen, aber es geht natürlich auch um das Drumherum und ja, wer da sonst noch so am Start ist und rumläuft. Kai, wir haben jetzt sehr viel über Hip-Hop gesprochen und über die Tape-Fabrik und übers, wie es ist, so Booker zu sein. Würde aber ganz gerne noch über ein anderes Thema mit dir sprechen. Und zwar geht es da um deine private Liebe und private Leidenschaft zum Thema Sport im Allgemeinen. Wie ich gehört habe, ist es nicht nur der von dir im Instagram-Profil sezierte Flag Football, sondern auch Fußball. Kannst du Flag Football einmal für die, die es gar nicht kennen, erklären?
Ja, Asche auf eure Häupter, wenn ihr es noch nicht kennt. Jetzt auch olympische Sportart tatsächlich. Nein, also ist in Deutschland tatsächlich eine relativ neue Sportart. Stellt euch American Football vor und jetzt streicht da mal die körperliche Aggressivität zum Großteil raus. Also was beim Flag Football, was es nicht gibt, sind die sogenannten Tackles, also das zum Boden reißen von anderen SpielerInnen. Das betone ich auch ganz bewusst, weil wir im Flag Football Gender durchmischt spielen. Tatsächlich bis in die Bundesliga hoch. Und das ist dann vielleicht der nächste Cue. Flag Football in Deutschland ist inzwischen so groß, dass es eine erste Bundesliga, eine zweite Bundesliga und sogar Regionalligen gibt. Ich weiß nicht genau, wie viele Teams es jetzt gerade sind, aber allein in der Regionalliga Nord, in der ich mit meinem Team aktuell spiele, sind es, glaube ich, 16 Teams. Also es ist wirklich ja, mittlerweile im Breitensport angekommen und man spielt 5 gegen 5 und ja, anstatt sich zu Boden zu reißen, hat man so Flaggen an der Hüfte, die abgezogen werden und dadurch ist der Sport einfach zugänglicher als vielleicht Tackle Football, wo man ja doch irgendwie eine echte Kante sein muss und irgendwie auch Bock auf Schmerzen haben.
Hast du den Verein dazu, ich habe das nicht so ganz genau gesehen, hast du den Verein dazu selber gegründet? Ist das richtig?
Den Verein nicht, aber die Sparte im Verein, ja. Wir haben, ach, keine Ahnung, das ist jetzt bestimmt auch schon 6 Jahre her oder so, 6 oder 7 Jahre angefangen, einfach auf einem Acker Flag Football zu spielen, weil wir Interesse an der NFL hatten und eben keinen Bock auf Schmerzen. Und irgendwann hat sich das dann so professionalisiert, dass wir gemerkt haben, boah, wir hätten schon Bock auf Ligabetrieb. Und dann haben wir uns einen Verein gesucht und haben auch einen gefunden mit dem SuS Waldenau, das ist in Pinneberg bei Hamburg. Und ja, jetzt haben wir da seit, glaube ich, 3 Jahren eine Sparte.
Cool. Also ich finde diesen Gründergeist bei dir halt wirklich interessant. Also du machst ja einfach viel selbst, sei es diesen, auch wenn es im Team ist, ne, ist klar, du verstehst das, aber du setzt dann einfach um. Warum machst du das so gerne? Warum setzt du gerne Sachen so projektmäßig um?
Schon wieder eine gute Frage, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Naja, hauptsächlich, also die Strukturen, die ich da mir geschaffen habe, habe ich geschaffen, weil es die einfach nicht gab. Und ich glaube, wenn ich da ein Defizit sehe in Dingen, die ich irgendwie, also bei der Tapefabrik ist es ein bisschen anders. Bei der Tapefabrik bin ich dazugekommen, das Projekt gab es vorher schon. Aber ich glaube, wenn ich, das sind einfach Projekte, die ich gut finde. Ist auch so für mich persönlich. Und ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass es so ein Flag Football Team wie meins damals in meiner Ortschaft gegeben hätte. Dann wäre ich vielleicht früher zum Sport gekommen oder hätte es auch erst gar nicht so mit peinlichen 3 Jahren irgendwo in der Kreisliga A versucht, sondern hätte mich vielleicht eher darauf fokussieren können. Und darum geht es mir letztlich, irgendwas zu schaffen, was im Bestfall auch anderen Leuten einen Mehrwert gibt und vielleicht sogar nachhaltig ist. Ne? Wer weiß. Und vielleicht gibt es diese Sparte in diesem Verein noch. Wenn ich schon alt und grau bin, das ist zwar jetzt noch ein bisschen hin, aber das wäre mein ultimatives Ziel. Also vielleicht irgendwann auch Jugendarbeit, vielleicht kann man auch junge Menschen an den Sport ranführen und das finde ich super reizvoll. Und bei der Tapefabrik ist es genauso. Ne? Also das Projekt im Optimalfall ist ein Projekt für die Ewigkeit und wird über Generationen fortgeführt im selben Geist der Gründerväter. Ja, vielleicht geht's so für mich auch. Wäre schön.
Ich wünsche dir das voll. Das klingt total schön, wenn man eine eigene Sparte gründet in dem Verein, wo man wahrscheinlich eh in der Nähe gewohnt hat oder wohnt und dann dort was umsetzen kann. Hat man wahrscheinlich auch noch andere Beziehungen. War das der Verein, in dem du auch Fußball gespielt hattest, oder?
Nee, gar nicht. SuS Waldenau in Pinneberg kam völlig, völlig zufällig. Ich selbst wohne in Hamburg Und die Hamburger Vereine sind einfach sehr, es soll jetzt kein Front sein, aber die sind so sehr für sich. Und ich habe auch das Gefühl, die haben oft auch gar keine Kapazitäten für neue Angebote, weil Stadt und Sportplätze und Überbelegung und so ist halt ein Thema. Und offensichtlich geht da auch Jugendarbeit vor, was ich auch völlig okay finde. Deswegen, ja, mussten wir ein bisschen suchen, aber ja, super Verein, macht Spaß da, richtig toller Vorstand, der uns auch super unterstützt und ja, wir hoffen uns jetzt diese Saison mal aus der Regionalliga wieder in die Oberhäuser hochzukämpfen. Ja, spannender Prozess auf jeden Fall.
Flag Football ist er also auch mit deiner Arbeit ein bisschen im Breitensport angekommen, wie du gerade selber gesagt hast. Und die Tapefabrik ist definitiv in der obersten Schatulle, in der obersten Schublade der Rap-Events in Deutschland schon länger, nicht erst jetzt angekommen, aber schon länger drin. Von daher kann man sagen, so viel falsch gemacht hast du wahrscheinlich nicht mit deinen Teams und wünsche dir da auf jeden Fall weiterhin ganz viel Erfolg mit, ganz viel Spaß vor allem, dass es möglichst wenig, obwohl es viel Zeit ist, sich nach Arbeit anfühlt, sondern viel nach Spaß. Und drück euch die Däumchen für Aufstieg und für den weiteren Aufstieg von der Tapefabrik.
Ja, vielen, vielen Dank, du. Und danke nochmal für die Einladung auf jeden Fall. Weil das klang gerade so nach Schlussworten. Weiß ich nicht. Deswegen ja, also vielen, vielen Dank.
Du darfst sehr
Und
gerne die Schlussworte übernehmen, wenn du noch welche hast. Dann würde ich das so mitnehmen.
ja, total, Kauftickets. Kauftickets für die Tapefabrik. Ganz wichtig. Gibt noch welche. Also seid schnell, der Freitag ist schon gut gebucht. Samstag haben wir noch ein bisschen Kapazitäten, also seid da schnell, seid Teil der Familie, kommt in die Community, habt einen gute 2 Tage, gutes Wochenende mit uns in Wiesbaden und schnuppert doch alle mal in Flag Football rein, weil ich glaube, das ist echt ein Sport für die Zukunft auch. Ja, und bleibt gesund und wir sehen uns im Sommer.
Dem schließe ich mich an. Kai, vielen Dank und mach's gut. Ciao.
Bis dann, ciao.